Mein Lieber, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal bei Amazon was gekauft hast? Reden wir von Tagen, Stunden oder gar Minuten?
Nee, ich glaube, es sind tatsächlich Tage, aber ich meine, es war letzte Woche irgendwann mal, dass ich das letzte Mal bei Amazon Kunde war.
Da bist du ja tatsächlich
Wobei,
wahrscheinlich eine Ausnahme, mein Gutster.
du hattest schon gekauft gemeint, oder?
Ja, klar.
Weil
Wieso legst
Amazon
du
ist
die
ja
Sachen nur in den
viel
Warenkorb
mehr,
oder was
nein,
meinst?
Amazon ist ja viel mehr als Einzelhandel.
Ja, richtig. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim heutigen Thema, ihr Lieben. Wir haben es in der letzten Folge ja schon gespoilert. Bei Benzmann wird heute den größten Online-Händler der Welt behandeln. Und die Katze ist aus dem Sack. Wir wissen es, wer es ist.
Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann. Hier geht es um Management und Märkte und wir werden in unserer Nummer 1 Staffel heute über den größten Online-Händler der Welt sprechen und haben es natürlich auch schon eingangs verraten, lieber Karl-Christian. Jeff Bezos. Ich finde das immer total faszinierend, wenn ich Interviews von ihm sehe. Hat ja einen schon fast gar dämonisches, hysterisches Lachen. Hast du das schon mal gesehen und gehört?
Ja, habe ich tatsächlich. Also nicht live, aber ich hab's vor mir.
Und was hast du dir gedacht? Weil der einfach so ist oder weil er sich einfach so freut?
Das weiß ich nicht. Also Jeff Bezos ist mir jetzt tatsächlich nicht so gut bekannt, dass ich den so richtig begreifen kann. Ich find irgendwie, seitdem man sich zurückgezogen hat aus dem Unternehmen und hauptsächlich ja die ja, Gazetten füllt mit seiner Yacht und seinem Liebesleben und seiner Better-Me-Gestalt, bin ich nicht so ganz hundertprozentig sicher, was ich so von ihm halten soll. Aber ja, da gehört vielleicht das Lachen auch dazu.
Ihr Lieben, da machen wir mal vielleicht einen kleinen Sidekick, was ihr nicht wisst, ja? Der Karl Christian ist ja auch ein begeisterter Segler und ich ja auch.
Genau.
Was hast du denn an dem Schiff von ihm auszusetzen?
Ja, man hat da an sich relativ wenig dran auszusetzen. Das ist ja schon ein beeindruckendes Werk, das die da tatsächlich aus irgendeiner so Gracht in Holland mit Abbau von Brücken dann irgendwie auch gangbar gemacht haben. Ich bin persönlich kein so ein Fan von diesen Kreuzfahrtschiffen, die obendrauf noch so zwei, drei Masten haben, damit sie irgendwie so vermeintlich eco sind und dann letztendlich aber doch die meiste Zeit unter Maschine fahren, was eine Unterstellung ist, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich finde, ja, das ist für mich kein Segelboot.
Okay, also dann wollen wir mal schauen, ob wenigstens die anderen Aktivitäten von Jeff Bezos was
Ja,
für dich
dann,
sind, ja,
ja, absolut,
außer dem
absolut.
Segelsport und das sieht ganz offensichtlich so aus.
Absolut.
Ihr Lieben, wir sprechen heute über Amazon, weltgrößter Online-Händler und werden euch natürlich wie gewohnt mit einigen Kennzahlen versorgen, werden darüber sprechen, ob und wie diese Nummer-1-Position auch gehalten werden kann und werden auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wie auch strategisch dieses Unternehmen vorgeht, um sich diese Nummer-1-Position zu sichern. Gegründet 1994. In der letzten Folge, wir erinnern uns, hatten wir Mark Zuckerberg als Thema mit Facebook. Also hier haben wir mit Amazon 10 Jahre sozusagen früher dran als Facebook. Ist ja schon eigentlich auch wieder beachtlich, wenn man überlegt, dass dieses Unternehmen 3 Jahrzehnte alt ist. Wahnsinn!
Ja, wobei mein persönlichen
Was denn?
Kick habe ich gekriegt, als in der Vorbereitung, der fundierten Vorbereitung auf diese Folge ich gelesen habe, dass ursprünglich Jeff Bezos sein Unternehmen Relentless nennen wollte. Das heißt ja Englisch für unbarmherzig, unerbittlich, gnadenlos. Das finde ich tatsächlich, also war mir nicht bekannt, und das fand ich tatsächlich sehr bemerkenswert. So viel auch nochmal zurück zu dem Lachen und diesem leicht diabolischen, das offensichtlich tief in der Unternehmens-DNA verwurzelt ist.
Wir wissen ja alle, wo Amazon hergekommen ist, und zwar mit welchen Produkten wurde gehandelt?
Büchern.
Ganz genau. Und warum eigentlich?
Ja, weil die sich natürlich optimal für den Versand eignen.
Ganz genau.
Bücher und CDs war ziemlich schnell, glaube ich, auch.
Kannst du stapeln und kannst super gut organisieren. Also alles bestens sozusagen. Ihr Lieben, wenn wir über die Umsatzzahlen sprechen, ist uns aufgefallen, dass in den letzten Jahren da eine gar leichte Schwankung drin war. Also muss ich das mal vorstellen. 2023 hatte Amazon einen Umsatz erzielt von rund 575 Milliarden US-Dollar mit einer Mitarbeiterzahl von rund 1,5 Millionen. Wenn wir uns noch anschauen, was ist unterm Strich hängen geblieben, also sprich der Jahresüberschuss, sprechen wir doch mal über sage und schreibe saftige, und das hat viele auch tatsächlich überrascht, 30 Milliarden Euro, sogar ein bisschen mehr. Das ist schon ziemlich fett, nicht wahr, Lieber Christian, oder?
Absolut, absolut. Also scheint man sich keine direkten Sorgen machen zu müssen um die Fortführungsfähigkeit.
Ja, aber interessanterweise waren im Vorjahr die Zahlen ein bisschen anders, denn da lag dann der Jahresüberschuss bei minus 2,7 Milliarden. Das finde ich schon eine irre Entwicklung, ja. Also von 2022 auf 2023 legst du hier mal sage und schreibe über 30 Milliarden Jahresüberschuss hin. Eine Wahnsinnsleistung, die was oder wem gezollt sein könnte, deiner Meinung nach.
Also ich weiß es nicht. In 21 war ja das Ausscheiden tatsächlich von Jeff Bezos, also in dem letzten erfolgreichen Jahr, auch eigentlich dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig hat man in 2021 Metro-Goldwyn-Mayer übernommen, also ist voll eingestiegen ins Filmgeschäft. Da reden wir ja nachher auch noch drüber, warum Einzelhandel eben, wie gesagt, Amazon nicht richtig begreift. Und meine Intro-Frage beim Teaser ja durchaus berechtigt war, reden wir von Amazon-Kunde als Einzelhändler oder reden wir von Amazon-Kunde auf einem der vielen Portale, unter anderem eben dem Prime-Streaming-Portal. Und letztendlich, was aber tatsächlich in 22 auch in deine Darstellung sehr gut passt, ist, dass man in 22 ja den ersten wirklich massiven Umbau des Unternehmens dann vollzogen hat. Man hat nicht nur jede Menge Stellen gestrichen, sondern auch ganz viele Geschäftsmodelle weggestrichen, die nicht profitabel waren. Das kann dann natürlich schnell auch mal zu diesen Ergebnisseffekten führen, die du angesprochen hast. Und ich glaube schon, dass Amazon gut beraten war, da die eine oder andere Locke wegzuschneiden. Und man sieht ja eigentlich dann auch am Jahresergebnis 23, dass sie sich davon wieder gut erholt haben.
Ja, und das Spannende ist, wenn wir uns mal die Geschäftsmodelle von Amazon anschauen und hier jetzt vor allen Dingen diejenigen, die am meisten Cash in the Tash sozusagen bringen, dann ist das natürlich ganz offensichtlich einerseits der Marketplace, wenn wir gleich nochmal differenzierter drauf zu sprechen kommen, aber natürlich, und das ist vor allen Dingen echt eine Umsatzgranate und bringt auch einiges an Erlösen rein, das sind die Amazon Web Services für Unternehmen. Und wir erinnern uns, die Unternehmen, gerade im Zuge der Digitalisierung und KI, wird sicherlich auch das Ganze nochmals zusätzlich befeuern, ist das natürlich ein Geschäftsmodell, welches hochattraktiv ist, wenn weltweit Unternehmen in Amazon Web Services sich engagieren und dort investieren oder die Dienstleistung kaufen, nicht wahr?
Das ist definitiv so. Und ich glaube tatsächlich, dass auch die beiden anderen Geschäftsbereiche von Amazon, in denen eigene Leistungen auch gegenüber den Kunden erbracht werden, nämlich die Logistik, die integraler Bestandteil auch des Einzelhandels war und ist, aber zunehmend ja auch mit eigenen Angeboten an den Markt geht, genauso relevant ist wie die Streaming-Plattform Amazon Prime, wo man ja sieht, dass da extrem investiert wird, um Kunden an die Marke Amazon Prime zu binden. Also allein der Einstieg in Fußball dürfte wirklich, wirklich sehr signifikant sein. Und da passt natürlich auch der Einstieg ins Filmgeschäft gut, weil dort geht es um Content, den man den Kunden zur Verfügung stellt, um die eben an Amazon zu binden. Was wiederum die Voraussetzung ist, dass sich die AWS, also die Amazon Web Services, als Softwareprodukt mit all dieser Kundenbindung, also bei Amazon heißt es ja Customer Experience, dann auch tatsächlich wertig verkaufen kann.
Was viele ja nicht wissen, dass auch die sogenannten Schnäppchen-Events ja bei Amazon eine signifikante Rolle spielen.
Absolut.
Ja, also
die haben sie ja zum Teil selbst erfunden.
Ja, ganz genau. Man nimmt die sozusagen gerne mal mit. Die Menschen möchten gerne auch günstiger kaufen.
Ja.
Aber da gibt es natürlich dann diverse Events, die im Laufe des Jahres stattfinden. Wir kennen die Prime Days beispielsweise, Black Friday, Cyber Monday und wie das ganze Zeug heißt. Da hatte ich übrigens eine Zahl gefunden. 2023 fanden ja am 11. und 12. Juli die Prime Days statt. Und das musst du dir mal vorstellen. Da wurden an diesen beiden Tagen 375 Millionen Artikel weltweit verkauft. Ein unfassbares Volumen, welches wir hier beobachten können.
Mhm.
Da fragt man sich natürlich schon auch, ja, wo bleibt denn der stationäre Handel? Das werden wir jetzt in dieser Folge nicht behandeln wollen. Aber interessant war es schon, lieber Kai Christian, als ich auf der Internetseite auch von Amazon war und beziehungsweise auch über Amazon recherchiert hatte, ist es ja so, dass viele der Artikel, die ja auf Amazon verkauft werden, ja vor allen Dingen auch von kleinen Unternehmen sind. Also von kleineren Unternehmern, die dort ihre Artikel einstellen. Es gibt aber eine Zahl, mehr als 50% der auf Amazon verkauften Artikel stammen eben von solchen kleinen Unternehmen. Das ist doch auch wiederum eine gute Sache an sich, oder? Dass du ohne große Kosten deine Dinge dort einsetzen kannst und im Prinzip sowas wie eine Suchmaschine bist für Produkte halt.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, dass das Geschäftsmodell von Amazon wirklich in der Multidisziplinarität sehr, sehr gut durchdacht ist, weil es vielfältig aufeinander einzahlt. Einzige Anmerkung in deine Richtung, es ist nicht so, dass Amazon nicht auch mit dem stationären Einzelhandel und Versuche unternommen hat, jede Menge sogar.
Gedacht, ja, also genau. Warum eigentlich?
Glaube ich tatsächlich deshalb, weil für viele, also kommend aus tatsächlich nicht nur der Einzelhandelskompetenz, sondern auch aus der Frage, wie verbindet sich stationärer und Onlinehandel? Das ist ein ganz wesentliches Thema bei Amazon. Und welche technischen Voraussetzungen sind dafür erforderlich? Also man kommt in bestimmten Applikationen eigentlich kaum an Amazon vorbei, weil die relativ weit sind in den Self-Checkout-Prozessen, in den Grab-and-Go-Prozessen, also in Prozessen, in denen du ohne Bedienpersonal, ohne Verkaufspersonal tatsächlich Ware beziehst. Und sie haben ja auch tatsächlich einen für uns zunächst mal strategisch nicht ganz einleuchtenden, aber letztendlich auf die Frage der Kompetenzen einzahlenden Erwerb gemacht mit Whole Food Markets. Das ist ein wirklich relevanter Lebensmitteleinzelhändler in den USA und England, der sich auch noch ausgerechnet auf Bio eigentlich spezialisiert hat und da eine erhebliche Nische hat. Und auch dort sind sie bis jetzt intensiv im stationären Lebensmitteleinzelhandel tätig und belassen das dortige Geschäftsmodell, haben aber, glaube ich, tatsächlich viel, viel Lerneffekte auf ihr eigentliches Geschäft.
Schauen wir mal auf die angebotenen Dienste von Amazon. Du sprichst es ja gerade an hier mit dem Einzelhandel. Der macht tatsächlich relativ wenig aus. Also das Hauptthema sind im Prinzip die Online-Shops mit einem Anteil von rund 40%, gefolgt von Drittanbieterverkäufen, die immerhin rund 25% ausmachen. Und dann an dritter Stelle schon die Amazon Web Services, über die wir gerade gesprochen haben, die natürlich auch tolle Erträge erwirtschaften. Werbung, Da vielleicht nochmal ein Rückblick zu unserer letzten Folge, die wir ja mit Facebook gemacht hatten. Werbung macht einen relativ geringen Anteil von 8,2% aus. Aber was ich gelesen habe, ist, dass hier recht viel Potenzial gesehen wird.
Absolut. Absolut. Ich glaube tatsächlich, dass das eher unterdurchschnittlich ist für den Kundenzugang, den Amazon hat. Also Amazon hat einen enormen Kundenzugang, der gerade im Bereich der Werbung noch nicht mal annähernd ausgeschöpft ist.
Also da sitzt sozusagen das Unternehmen auf einer Schatzkiste, kann man das so sagen, ja, die sie sicherlich in Zukunft auch heben wollen würden, können wir, glaube ich, alle davon ausgehen. Abonnementdienste wie eben beispielsweise Prime, die haben ja genau auch diese Zugänge auch nochmals zu dem, sag ich mal, Userverhalten auch der Zielgruppen. Warum ist überhaupt so etwas wie Prime ein gutes Geschäft? Oder ist es überhaupt ein gutes Geschäft?
Ja, ich glaube, Prime ist ein sehr gutes Geschäft, weil ich habe über Prime tatsächlich einen transparenten Kunden.
Genau.
Also ich sammle eine Kundenhistorie an, ich habe Präferenzen des Kunden, ich habe den Kunden ja in der Zwischenzeit auch so eingebettet, dass ich ihn mit Content versorge, dass ich ihn über die Alexa in eine Kommunikation bringe. Also sprich, diese Kundenorientierung des Geschäftsmodells von Amazon, die vordergründig mit Content und Bedürfnisbefriedigung bedient wird, im Hintergrund tatsächlich durch entsprechende Softwarelösungen auch für Dritte zugänglich gemacht wird, ist meines Erachtens ein wirklich geniales Geschäftsmodell. Also im Verhältnis zu den eindimensionalen Geschäftsmodellen, wie wir das bei Facebook diskutiert hatten, mit rein werbebasierten Erlösen oder weitestgehend auf Werbung basierten Erlösen oder Netflix zum Beispiel mit einem reinen und auf Streaming-Angebot bezogenen Dienstleister für Film-Content, das ist bei Amazon deutlich, deutlich, deutlich besser durchdacht. Und mir stellt sich immer irgendwie die Frage, wie lange machen die überhaupt noch Einzelhandel, was vergleichsweise komplex ist und vergleichsweise niedrigmarschig. Und wann kippen die endgültig zu einem Softwareunternehmen mit all dem, was sie in der AWS an Technologie, an Verständnis über die kundenzentrierten Prozesse drin haben?
Ja, oder man könnte es auch zusammenfassen, du bist, was du isst. Du kennst ja diesen Ausspruch, ja, und du kannst natürlich auch hinsichtlich deines Medienkonsums essen, ob das jetzt Videos beispielsweise sind oder ob das auch akustische Dinge sind, wie beispielsweise Amazon Music oder denk beispielsweise auch an Audible, gehört ebenfalls dazu. Also hier sehen wir schon einen recht umfänglichen Zugang, der auch multimedial den Anspruch hat, möglichst viel von den Menschen in Erfahrung zu bringen. Und das tust du, indem du ihnen ein möglichst großes Angebot darbietest.
Ja, das ist definitiv richtig.
Lass uns mal über solche Ausflüge sprechen, wie jetzt beispielsweise Amazon Fresh. Du bist ja auch nicht ganz unbewandert, wenn es um das Thema Lebensmitteleinzelhandel geht. Finde ich eine ganz, sag mal, spannende Idee, dass du über Amazon Fresh in den Lebensmitteleinzelhandel hineindringst und dann eben auch über deine Logistikkompetenz versuchst, dort deine Marktlücke zu erobern. Andererseits muss man ja wiederum sagen, gerade in Deutschland, und das ist nun mal der zweitwichtigste Markt auch für Amazon, haben wir ja wiederum eine echt andere Struktur, was den Lebensmitteleinzelhandel und vor allem die Discounter angeht, als im Vergleich zu anderen Ländern. Wie siehst du und bewertest du das Thema Amazon Fresh? Weil gegessen wird ja eigentlich immer.
Ja, es ist ein, glaube ich, schwieriges Thema, weil Amazon im Verhältnis zu den sonstigen Geschäftsfeldern im Lebensmitteleinzelhandel immer noch nicht so erfolgreich ist, wie sie sich das, glaube ich, vorgestellt haben. Das hat aus meiner Sicht unterschiedliche Ursachen. Zum einen ist eben Lebensmitteldistribution und der Vertrieb von Lebensmitteln was ganz anderes als von Büchern und CDs.
Das ganz andere Anforderungen.
Genau, das liegt ja auf der Hand, dass ein Salatkopf anders zu transportieren ist und dass ein Salatkopf auch im im stationären Umfeld leichter zu verkaufen ist, weil jeder sieht den Salatkopf, kann die Qualitäten einschätzen, kann Preis-Leistung einschätzen. Ja. Ist deutlich schwieriger, wenn das online stattfindet mit Produktbildern, die unter Umständen nicht der Realität entsprechen. Außerdem hat man natürlich andere Haltbarkeitsthemen und damit ist Amazon durchaus gefordert. Also es ist tatsächlich so, dass Amazon, glaube ich, hierher eine Ziele für sich proklamiert hatte in der Vergangenheit, dass auch die Übernahme von einem stationären Lebensmitteleinzelhändler viel eigentlich dazu beitragen sollte, dass man das besser versteht, was Lebensmittel angeht, also sowohl der Vertrieb an sich als auch die Distribution. Und ich glaube, letztlich ging es ganz stark auch darum, dass Amazon am Ende enden wollte, wie in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Büromaterialien, nämlich mit einem hohen Anteil von Eigenmarken. Das ist ja so, dass Amazon schnell erkennt, was sind denn eigentlich so die besten Produkte und dann eigentlich versucht auch mit Eigenprodukten, also als sogenannten Eigenmarken, hier ein extrem attraktives Angebot zu formulieren, wo sie dann letztendlich eigentlich die vormaligen Protagonisten rausdrängen, die Markenartikler, die ihnen sozusagen über die bisherigen Verkaufshistorien genau diesen Erkenntnisfortschritt ermöglicht haben, nämlich zu erkennen, wie sieht denn, was weiß ich, der beste Schreibblock aus? Wie sieht der beste Kugelschreiber aus? Wie sieht das beste Toilettenpapier aus? So funktioniert eigentlich die Amazon-Maschinerie zum Teil auch. Wie gesagt, im Bereich der im Bereich des Lebensmittels und des Einzelhandels, damit ist es ein bisschen schwieriger. Das sind viele, viele unterschiedliche Versuche gestartet worden, die auch zum Teil technisch anders laufen, die auch zum Teil anderen Anspruch haben. Ich habe da einen gewissen Einblick, weil wir verschiedene Modelle bei Amazon begleitet hatten, nämlich einerseits den Großhandelsbereich, der läuft eigentlich über die normale Amazon-Seite, wo man in der Zwischenzeit ja Lebensmittel beziehen kann, die dann auch von Amazon selbst distributiert werden. Das sind im Regelfall Trockensortimente, also nicht frische Produkte. Und dann gibt es eben frische Produkte, die bei Tegut in Deutschland als exklusiven Partner für Deutschland im Laden kommissioniert werden, also wo die Taschen versandfertig gemacht werden, dann von der Amazon-Logistik abgeholt werden, dem Kunden zugestellt werden, in sogenannten Lieferfenstern von 1-2 Stunden. Das machen natürlich andere Lieferdienste auch. Also da gibt es ja Flinks, ganz Gorillas klar. Und so weiter. Also die noch übrig sind, die ähnlich versuchen eigentlich eine Distribution aus der Filiale an den Kunden zu ermöglichen. Das ist mehr oder weniger unterschiedlich erfolgreich. Also man hat den Eindruck, in diesen E-Food-Bereich ist extrem viel Geld geflossen, nicht nur bei Amazon, sondern auch in den Gesamtmarkt. Und dass Amazon hier so ein bisschen unentschieden ist über die eigene Strategie, sieht man auch daran, dass die sich selbst dann wieder an Delivery Hero beteiligt haben, also an einem, der es auch macht, also eigentlich einem Konkurrenten. Der aber natürlich drunter jetzt in der Zwischenzeit auch die Gorillas hat, die eigentlich der direkte Wettbewerb wären. Also man sieht, dieser ganze E-Food-Bereich, die ganze Verbindung stationärer Lebensmitteleinzelhandel, Online-Lebensmitteleinzelhandel ist nur extrem im Entstehen. Und ich glaube, dass Amazon da noch nicht seine wirkliche strategische Rolle gefunden hat.
Man darf ja auch so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja nicht so, dass Amazon auf dem gesamten Planeten unfassbare Marktanteile hat, ja?
Nein, also eben nicht.
Eben nicht. Also der überwiegende Anteil, ich glaube, das ist sogar über 60%, ja, fast 70%, kommt aus den Vereinigten Staaten.
Ja.
Und der zweitwichtigste Markt ist Deutschland.
Ja, das erinnert ganz
und zwar,
extrem.
Und zwar ziemlich, ziemlich abgeschlagen. Ja, wir sprechen hier von einem einstelligen prozentualen Anteil sozusagen. Ja.
Also erinnert, die Fokussierung auf den US-Markt erinnert ja ganz extrem an unsere Folge über Walmart vor einigen Wochen, die eben auch zeigen, dass man mit dem amerikanischen Binnenmarkt Unglaubliches erreichen kann, weil der eine unglaubliche Kaufkraft hat, eine relevante Größe.
Ja, absolut.
Und während die eben als zweiten Standort maßgeblich UK noch haben und so ein bisschen in Mittelamerika noch tätig sind, aber eben auch kein weltweit beherrschtes Geschäftsmodell darstellen, sieht man ja an dem Walmart-Rückzug aus Deutschland, über den wir intensiv gesprochen hatten.
Richtig.
Ist es halt tatsächlich so, dass Amazon offensichtlich den Nerv der Deutschen total getroffen und berührt hat. Und wir sind für Amazon praktisch ein idealer Testmarkt.
Was können wir denn jetzt davon eigentlich ablesen? Sprechen wir hier eigentlich über eine Nummer 1, die eigentlich gar nicht eine Nummer 1 ist? Perspektivisch, ja? Also in Zukunft.
Doch, ganz klar.
Also, naja, aber jetzt schau dir mal den asiatischen Markt beispielsweise an oder schau dir den indischen Markt beispielsweise an. Ja, also wenn wir jetzt feststellen, dass eben die Situation dieser Nummer 1 im Bereich Online-Geschäft, ja, vor allen Dingen dem beruht, dass sie vor allen Dingen in einem Markt gewachsen sind, der eine besonders hohe Affinität hat, aber sonst ja halt darüber hinaus relativ wenig auf der Welt Aktivitäten hat, auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß wie im amerikanischen Markt, dann ist das an sich ja schon, könnte man fast sagen, regionales Geschäft, oder?
Also da wäre ich nicht ganz so defätistisch, weil die Wettbewerber Alibaba, Wanda und wie die alle heißen, die insbesondere aus Fernost kommen, haben zum einen das Thema, dass die nicht zwangsläufig an die gleichen Markenprodukte drankommen, wenn wir beim Einzelhandel bleiben, dass sie zum Teil nicht vergleichbare Technologien haben, was die Customer Experience angeht. Und dass sie, glaube ich, noch nicht ganz, jedenfalls bei uns, verstanden haben, wie wichtig es ist, diese Customer Journey tatsächlich anzubieten, also die Customer Experience, nämlich die optimale Betreuung des Kunden sicherzustellen während des Erwerbsvorgangs. Dazu hin, glaube ich, wirkt an der Stelle wahrscheinlich auch die Auseinandersetzung der Machtblöcke mal zunächst Geschäftsmodell limitierend, weil ich gehe davon aus, dass dieser freie globale Wettbewerb, den wir uns ja eigentlich wünschen, durch in den nächsten Jahren deutlich schwieriger wird, weil genauso wenig wie Amazon in Russland oder in der östlichen Hemisphäre da große Anstrengungen unternehmen können wird, um hier zu mehr Marktmacht zu kommen, wird es umgekehrt auch für die Wettbewerber aus den anderen Hemisphären schwerer. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Amazon, wenn sie sich fokussieren auf ihre Stärken, durchaus für uns in der westlichen Hemisphäre und in den westlichen orientierten Ländern durchaus eine hohe Relevanz behalten wird. Herausfordernd wird tatsächlich, dass sie meines Erachtens die Strukturkosten im Einzelhandel im Griff behalten müssen. Also, dass sie jetzt Logistikdienstleistungen anbieten, liegt ja daran, dass sie davor sich A mit ihrem langjährigen Partner DHL in Deutschland zerstritten hatten und relativ große Schwierigkeiten hatten, ein eigenes Liefernetz aufzubauen. Dieses jetzt aber gleichzeitig mit Drittaufträgen eigentlich auslasten müssen, um tatsächlich dann auch die entsprechenden Kosteneffizienzen zu fahren. Und wenn der Einzelhandel in der Bedeutung nachlässt, also wenn sprich die Relevanz von dem Amazon Webplace nachlässt oder Marketplace nachlässt, dann ist natürlich schnell auch wieder die Frage der Auslastung der Strukturen, die man aufgebaut hat.
Aber was müsste denn passieren, dass der Marketplace in seiner Relevanz nachlässt? Also was müsste passieren, außer dass du, sag ich mal, einfach weniger Geld im Geldbeutel hast?
Ja? Ich glaube schon, dass man weiterhin beobachten kann, dass ganze Content-Bereiche eigentlich auf spezialisiertere Marketplaces abwandern. Das ist eine Herausforderung. Die Bandbreite der relevanten Produkte bei Amazon nimmt tendenziell eher ab, nicht zu. Obwohl sie im Sortiment immer breiter werden, weil halt bestimmte relevante Bereiche laufen auf anderen Marketplaces ab. Da hat Amazon durch die Breite praktisch nicht die Spezialität. Das ist ja immer so eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich glaube auch, dass sie bisher nicht geschafft haben, relevant B2B anzusprechen. Das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, weil sie sind eben ganz stark auf den Konsumenten orientiert und nicht auf den Businesspartner. Das haben sie auch immer mal wieder versucht einzuflechten, Aber da geht, glaube ich, auch die Konsequenz ein Stück weit verloren. Und es ist auch ehrlich gesagt die Frage, ob ich beides wirklich bedienen kann.
Ja, und wir wissen ja schon auch, dass in der Online-Welt die Bindung eines Käufers, ja, also die Kundenbindung, extremst gering ist.
Ja, absolut.
Ja, also absolut. Da hadern ja alle mit, die in irgendeiner Art und Weise ein Online-Geschäft haben, dass du es fast nicht hinbekommst, ja, die Leute bei dir zu behalten.
Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, ich...
Na klar, weil die halt weggehen, wenn es irgendwo anders günstiger ist.
Genau. Ja,
ist
klar. Ja, oder für dich zielgruppenaffiner.
Richtig, oder die Barrieren letztendlich einfacher sind.
Genau, also du merkst zum Beispiel ganz deutlich im Bereich Sportbekleidung gehen große Marken weg von der Amazon-Plattform, weil sie eigentlich mit ihren eigenen Web-Shops besser bedient sind. Man merkt es im Bereich hochwertiger Kleidung, geht vieles weg. Also überhaupt der ganze hochwertige Bereich geht zunehmend aus Amazon raus. Kann es ganz gut an manchen Marken verfolgen, dass die hochwertigeren Segmente eigentlich nicht mehr auf Amazon laufen. Und das zeigt mir, dass unabhängig von der Frage, ist Amazon, wo positioniert sich Amazon im Markt, sie eben nicht zwingend die Durchdringung haben oder die Durchdringung in allen Bereichen steigern können.
Was ich ja immer wieder mich auch in der Vergangenheit gefragt habe, warum kriegt es eigentlich nicht der lokale Einzelhandel hin, noch geschickter und besser sich sichtbar zu machen mit seinen Produkten? Ja, also ich glaube, ich unterstelle jetzt mal, dass viele bei Amazon einfach auch einkaufen, weil sie es einfach leid sind oder es als mühsam empfinden, tagelang durch eine Innenstadt zu ziehen, um dann halt irgendeine Schraube zu finden oder sonst irgendwas, ja, weil du kannst es nicht vergleichen. Und der Engpass ist sozusagen das Thema Zeit, ja.
Ja, absolut.
Gepaart natürlich auch noch mit interessanten Rabattaktionen und Konditionen ist das natürlich sexy. Stell dir mal vor, es gäbe so etwas wie lokale Logistikzentren, ja, wo du als Einzelhandel oder Händler deine Artikel auch mit reingeben kannst. Du machst sie sichtbar über eine Plattform und dann kann ich bestellen, was weiß ich, von ein paar Socken über ein paar Schrauben, über die Klingel für das Kinderfahrrad, über was auch immer. Und fahr dann eine Stelle an, wo ich dann alles quasi gepickt durch ein Logistiksystem mir rausholen kann. Ist das eine abartige Idee, die ich da habe, die eigentlich nie wirtschaftlich darstellen kann, weil irgendwo muss ja Geld verdient werden, ja?
Ja, ich glaube, der Einzelhandel ist praktisch eine wirklich spannende Thematik, weil keiner so richtig weiß, wo geht die Reise hin. Also diese Frage, wie viel bleibt vom stationären Einzelhandel übrig, sehen wir jeden Tag beantwortet in den Innenstädten der Läden. Also Entschuldigung, in den Innenstädten der Städte logischerweise. Aber das ist aus meiner Sicht extrem herausfordernd, hier eine Perspektive zu entwickeln. Ich bin ganz sicher, der stationäre Einzelhandel hat eine Relevanz. Auch eine Relevanz, die Plattformen wie Amazon gar nicht bedienen können. Ich glaube aber auch, dass jeder stationäre Einzelhändler gut beraten ist, tatsächlich sich auch Online-Kanäle nutzbar zu machen. Und da ist unter Umständen tatsächlich Amazon ein relativ effizienter, ein relativ billiger Weg, sich selbst praktisch in diese Lage zu versetzen, über einen eigenen Webshop zu arbeiten, während das selbst aufsetzen, selbst programmieren, ohne Logistik hinten dran, das ist vergleichsweise mühsam.
Spannend ist ja diese Entwicklung von Läden, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ja, wo ungeöffnete Amazon-Pakete gekauft werden können nach Kilo sozusagen. Ja. Du bezahlst dann irgendwie für ein Kilo, war das nicht 15, 16 Euro oder sowas.
Das ist wie das Fluggepäck bei der Lufthansa.
Ja, aber du aktivierst damit ja schon auch irgendwo Menschen. Und
ja, klar.
Du verbindest auf der anderen Seite natürlich schon auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, also dass du das ganze Zeug nicht verschrotten musst, sondern es im Prinzip in solchen, sagen wir mal, Surprise-Händlern verfügbar machst.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich aber prozentual nicht der allergrößte Hebel in dem Geschäftsmodell.
Vermutlich, ja.
Also, scheint mir eher so ein Werbegag zu sein.
Ja. Ja, aber Amazon unterstützt das, ja. Amazon unterstützt das und finde das, glaube ich, soweit nicht schlecht, weil du musst natürlich schon auch als hier die Nummer Uno gucken, dass du dich möglichst unangreifbar machst in sag mal, verschiedenen Strategien. Was ja übrigens das Thema Unangreifbarkeit angeht, das sieht man ja auch bei dem Thema Steuervermeidung. Auch hier ist Amazon immer wieder und immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Ich will es mal ganz böse sagen. Wenn du keine Kosten hast für Steuern, dann kannst du das Geld natürlich auch verwenden für andere Investitionen.
Ja, also es gibt tatsächlich ja eine ganze Reihe von systemischen Herausforderungen,
aber sind nicht die einzigen,
die Amazon hat. Also wir haben zuletzt ja auch über Machtkonzentrationsthemen gesprochen, die gibt es natürlich bei Amazon auch, logisch. Wir haben gesprochen über das Thema, dass Amazon auch das eine oder andere datenschutzrechtliche Thema hat, weil logischerweise hier auch Kundendaten eine recht relevante Rolle spielen, hier sogar zum Teil fast unbewusster gegebene Informationen vielleicht in eine gewisse Kombinatorik gebracht werden. Und es gibt immer wieder auch Themen bei Amazon rund ums eigentliche Geschäftsmodell. Also sei es jetzt auf der Organisationsseite, wir erinnern uns alle noch um die Auseinandersetzung der Tarifeingruppierung der Logistikmitarbeiter, Einzelhandels- oder Logistiktarif, großes Thema mit unglaublichen Arbeitskämpfen auch verbunden. Zu Beginn der Zeit von Amazon in Deutschland. Wir haben sicher an der einen oder anderen Stelle auch das Thema am Produkt. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie viel Verantwortung, aber das wird ja jetzt durch die EU und den Schutz der Verbraucherrechte hoffentlich dann auch nochmal klarer. Aber wie viel Verantwortung überlagern wir da eigentlich auf Amazon hinsichtlich der Produkthaftung, die sie hat, oder für die Frage nach gefälschten Produkten oder für die Frage nach Produkten, die in irgendeiner Form sonst gegen ethische Vorgaben verstoßen. Das sind alles Themen, da bist du natürlich als Marketplace-Betreiber durchaus im Fokus und auch zu Recht im Fokus. Ist aber erwartungsgemäß natürlich schnell eine Diskussion der Verbraucherschutzorganisationen, auch eine richtige. Aber es ist logisch, am Geschäftsmodell ist da schon die eine oder andere Rahmenbedingung mit zu beachten.
Lass uns mal einen Ausblick machen für Amazon. Ja? Wie sicher ist die Position von Amazon im Markt? Weißt du, ich habe noch nicht mal eine ganz interessante Geschichte gesehen. Und zwar hat es mich einfach mal interessiert, wer sind die größten Werbetreibenden im deutschen Fernsehen? Und siehe da, unter den größten Werbetreibenden war im letzten Jahr auch Amazon. Weißt du, also vermeintlich ein Digitalunternehmen, welches ja unfassbar viel weiß über die Userdaten. Wir haben es über Audible und wir haben es Prime und so weiter und so fort. Welches unfassbar viel weiß und eigentlich auch schon unfassbar viele Nutzer hat, ist trotzdem stark darum bemüht, in so eine, sag mal, Dino-Mediengattung wie das Fernsehen zu investieren, um dort... Und dafür ist es ja vor allen Dingen auch stark und bekanntermaßen stark, um eben beispielsweise Bekanntheit und Image aufzubauen.
Ja, das hängt aber, glaube ich, also man muss bei Werbung ja gerade in so einem Geschäftsmodell wie Amazon so ein bisschen aufpassen, was da die wahre Intention ist. Also ich glaube, für Amazon ist auch ganz wichtig, dieses Employer Branding zu bekommen, also ganz tatsächlich klar sicherzustellen, dass sie Mitarbeiter haben in relevanten Bereichen, die zwischenzeitlich für alle Marktbeteiligten herausfordernd sind. Allein in der Logistik ist wirklich extremst schwierig, Mitarbeitende zu finden. Und von daher, wie viel Endkunden orientiert ist und wie viel hier eigentlich auf künftige oder derzeitige Angestellte einzahlen soll, weiß ich nicht, zumal ja viele Spots tatsächlich sich auch mit Amazon als Unternehmen beschäftigen. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass Amazon natürlich letztendlich dadurch lebt, dass sie diese Customer Journey, Customer Experience in ihre Systeme gießen können und über die AWS wahrscheinlich am Ende für kundenzentrierte Geschäftsmodelle ein ganz, ganz wesentlicher Softwareanbieter werden. Also ich glaube, dass eigentlich der Einzelhandel eine relative Bedeutung in der Zukunft hat. Ich glaube, dass die Logistik eine relative Bedeutung hat in die Zukunft, dass aber das Thema Content-Plattform bei den Investitionen, die da reingelegt wurden, was dann auch natürlich viele Direktansprachemöglichkeiten für die Kunden noch bietet, plus vor allen Dingen der Bereich der, des Cloud Computing, also der, der Softwarelösungen, die angeboten werden, das hat glaube ich, mehr Perspektive als der Einzelhandel.
Und spannend ist natürlich schon auch das Thema künstliche Intelligenz.
Absolut, klar.
Ja, also durch KI plus die Rechenkapazitäten wird im Prinzip die Content-Produktion, ja, der Engpass der Content-Produktion ja überwunden.
Kann man ja, so plus, sagen. Plus natürlich die KI wirkt schon auch im Einzelhandel extrem. Also allein schon diese Bedarfsanalysen zu treiben, ja, dich im richtigen Moment anzusprechen, wo du genau ganz weißt, klar, dass die Windelpackung leer ist, hat halt eine extrem hohe Trefferquote.
Ja, also das muss man kurz mal über Dash nochmal sprechen. Hattest du mal so ein Dash?
Nee, hatte ich tatsächlich nicht.
Ihr erinnert euch, ihr Lieben, das ist dieses kleine Ding, das du irgendwo hingebeppt hast. Und wenn dann halt das Waschpulver beispielsweise alle war, hast du drauf gedrückt und hast sozusagen über den Finger, über die Fingerbestellung hast du einen Bestellvorgang ausgelöst. Hat nicht so richtig funktioniert, ne?
Nee, aber das ist ja ähnlich vorbei wie Pager. Kannst du dich noch an Pager erinnern?
Ich hatte mal einen, war ich stolz auf dieses Ding, ja.
Ja, das hat auch eine kurze Lebensdauer gehabt.
Also, meine auch übrigens, ja.
Ja, immer. Also, wie gesagt, es gibt so Dinge, die erledigen sich tatsächlich über einen technologischen Sprung. Pager wie Dashboards und ich glaube tatsächlich, dass gleichwohl der Algorithmus, der im Hintergrund läuft, der sicherstellt, dass Amazon dich mit einem vergünstigten Angebot auf die nächste Windelpackung hievt, zu dem Zeitpunkt, wo du merkst allmählich, oh, es sind nur noch, weiß ich nicht, 10, 12 Stück, tatsächlich eine brutale Relevanz hat.
Aber was ist denn jetzt, vielleicht wenn wir jetzt so langsam aber sicher auch zum Ende kommen, also was ist denn jetzt eigentlich Amazon heute beziehungsweise auch in Zukunft? Ist es ein Medienunternehmen? Ist es ein Online-Shop, ein Marketplace, ja? Ist es in Zukunft ein Logistikunternehmen oder ist es ein Anbieter von Webspace oder von Programmen, von Applikationen, vor allen Dingen im B2B, oder ist es im Prinzip alles zusammen?
Ich glaube, das ist ein Kundenbindungsprogramm und ob du jetzt den Mehrwert auf Programm legst, also eher auf die Softwarelösung gehst oder mehr auf die Kundenbindung, dann bist du eher beim Content, dem Content Provider oder bei dem Marketplace. Das spielt ehrlich gesagt keine Rolle. Am Ende wird es ein Zugang sein zu den Kunden, der sowohl inhaltlich als auch technologisch ausgeprägt ist. Tolles Schlusswort, oder?
Ich bin völlig begeistert.
Ich auch.
Hin und weg, mein lieber Karl Christian. Mir verbleibt hier nur noch auf die nächste Folge hinzuweisen.
Ja, es ist ja Bewunderung und Staunen.
Ja, genau, bevor ich dich wieder hier ziehen lasse. mit deinem Jankel. Boah, ihr Lieben, der Karl Christian, der ist heute
zum
hier.
Zum Beispiel, sowas gibt es nicht bei Amazon.
Ein
echt alle rein schickes, in den stationären Einzelhandel.
Schicken Jankel bist du heute angekommen, welches auf der linken Schulter, noch ein kleiner Ausflug am Ende, welches auf
mein
der
Gewehr
linken
festhält.
Schulter. Ja, ich muss mich ja wieder völlig disqualifizieren als Nichtjäger sozusagen, welches auf der linken Schulter einen Knopf
Jäger
hatte. Und ich hatte gedacht, der müsste eigentlich auch auf der rechten Seite auch noch gewesen sein, bis er mich aufgeklärt hatte, dass dieser Knopf seines Jankels extra dazu da ist, dass die Knarre, ja, das Gewehr, welches du ja nicht hast,
ja, genau,
eben nicht wegrutscht.
Genau.
So, jetzt sind wir mal wieder völlig vom Thema abgekommen, um uns jetzt noch einen kleinen Ausblick für die nächste Folge geben zu können. Wir werden über nichts Geringeres als über die wertvollste Marke der Welt sprechen und wie sie zu dieser Marke geworden ist und wie sie auch vielleicht diese Position halten kann. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne ein Feedback, gerne auf unseren LinkedIn-Profilen, ja. Karl Christian Bay und Rolf Benzmann. Die nächste Folge, die ist in 2 Wochen wieder am Start. Abonniert gerne den Kanal und auch gerne das Glöckchen und dann wisst ihr nämlich sofort, wenn die nächste halbe Stunde wieder für euch vorbereitet ist.
Perfekt. Lieber
Karl Christian, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.